Willkommen zu meinem Podcast, wir sind nicht anders. Mein Name ist Jörg und heute rede ich über das Thema Depressionen. Eine Depression erfasst den ganzen Menschen, psychisch gesehen mit depressiver Stimmung und Freudlosigkeit und halt ohne Perspektiven. Auf der körperlichen Ebene gesehen mit Appetitverlust, Schlafstörung oder auch Schmerzen. Im sozialen Leben mit Unverständnis bis zur Isolation und im Arbeitsleben natürlich mit Problemen wie Arbeitsplatzverlust, EV oder auch Schwierigkeiten bei der Stellensuche. Nur was ist eine Depression? Wir sind nicht immer gleich guter Stimmung. Wer kennt denn Momente nicht, in denen wir uns traurig oder einsam oder niedergeschlagen fühlen? Oft gibt es gut und verständliche Gründe für solche Tiefs, wie Trauer, persönliche Enttäuschung, Stresssituationen und noch vieles mehr. Aber ist ein solches Tief ein Anzeichen einer Depression? Normalerweise holt man sich innerhalb Stunden oder natürlich auch Tagen von diesem Stimmungstief und kann sich weiterhin an die schönen Dinge wie an einem guten Essen oder einem guten Film erfreuen. Aber wenn jetzt diese schlechte Stimmung über einen längeren Zeitpunkt anhält und sich manifestiert, über Tage, Wochen, und es beginnt immer zunehmend und unsere Tagesaktivität, Beziehungen und Leistungsfähigkeit bei der Arbeit, Freizeit, wenn es beeinflusst wird, oder wenn es uns das beeinflusst, kann natürlich eine Depression sich daraus entwickeln. Und welche Anzeichen gibt es für eine Depression? Für mindestens 2 Wochen, wenn die Symptome für mindestens 2 Wochen vorherrschend anhalten und sich nicht bessern, besteht die Gefahr, dass man eine Depression entwickelt. Es gibt 3 Hauptsymptome bei der Depression, und zwar die depressive Stimmung. Wenn ich fast die ganze Zeit, Tag für Tag, unter gedrückter Stimmung leide, das wirklich jeden Tag in der Woche. Und ich weiß aber nicht, warum meine Stimmung so ist, weil es gibt im Moment keinen Umstand oder so. Oder ich fühle keinen Umstand, der das beeinflusst. Beginnt schon die Depression, weil man, wie gesagt, man weiß den Auslöser gerade nicht. Und es ist Tag für Tag da und man fühlt einfach nichts. Man fühlt einfach diese Hoffnungslosigkeit. Man weiß aber nicht, woher das kommt. Das ist schon mal so ein Hauptsymptom. Interessenverlust und Freudlosigkeit, natürlich Aktivitäten, die man sonst gerne gemacht hat, machen auf einmal keine Freude mehr. Man spürt kein Glücksgefühl dadurch. Oder es interessiert mich nicht mehr. Oder ich kann mich dafür nicht mehr aufraffen. Da kommen wir schon zu einem Thema Antriebsmangel und erhöhte Ermüdbarkeit. Ich habe Mühe, mich aufzuraffen und das zu machen, worauf ich eigentlich immer gerne gemacht habe. Ob das rausgeht, in den Garten gehen ist oder spazieren gehen ist, an die Sonne gehen, Fahrrad fahren, Eis essen, schwimmen, egal was. Ich habe einfach nicht mehr die Kraft dazu. Mich interessiert es auch nicht mehr irgendwie. Ich bin nur noch müde, habe keine Energie mehr. Mein Antrieb ist sehr stark verringert. Das ist so Bereich Antriebsmangel. Und wenn mindestens 2 von diesen Hauptsymptomen oder natürlich noch weitere Symptome vorherrschen, liegt eine leichte Depression vor. Und je mehr Symptome vorliegen und je stärker meine Aktivitäten beeinflusst werden, desto ausgeprägter ist natürlich die Depression. Eine Depression ist aber immer individuell, wie der Mensch, der unter ihr leidet. Je nachdem, welche Symptome bestehen, zeigt auch sich die Depression verschieden. Denn nicht jeder Mensch ist ja gleich. Und dadurch hat man auch andere Empfindungen. Jeder Mensch hat andere Empfindungen. Und deswegen ist es einfach nicht gleichzustellen. Wenn einer so eine Empfindung hat, andere so, kann man nicht sagen, ja, es stimmt, passt nicht. Weitere Symptome ist natürlich die verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit. Ich kann mich schlecht konzentrieren oder ich habe Schwierigkeiten, mich zu entscheiden. Bin unschlüssig. Auch unschlüssig, wie ich mich verhalten soll in dieser Situation. Weil ich mich aber nicht mehr konzentrieren kann. Ich habe kein Selbstwertgefühl und kein Selbstvertrauen mehr. Es ist wie weg. Wenn ich früher noch mutig und stolz war, das ist alles weg. Ich habe das nicht mehr. Ich fühle mich klein. Ich fühle mich hilflos. Ich fühle mich nichts mehr wert. Ich fühle mich schwach. Angreifbar. Ich fühle mich immer schlecht. Natürlich entstehen auch Schuldgefühle und auch die Gefühle der Wertlosigkeit. Das ist das, ich mache mir Selbstvorwürfe. Ich fühle mich immer schlecht. Ich bin schuld. Ich bin sehr schuld an allem. Ich bin schuld, dass ich das verloren habe. Ich bin schuld. Es sind einfach so übertriebene und unbegründete Schuldgefühle. Und die Selbstvorwürfe ist wirklich übertrieben eigentlich. Aber an dem Augenblick sieht man das nicht. Man fühlt es auch nicht. Man hat wirklich negative und pessimistische Zukunftsaussichten. Klar, ich fühle mich innerlich total angespannt, werde ruhelos, getrieben oder natürlich auch das Gegenteil von. Ich bin total nicht angespannt, bin entspannt und verhalte mich aber nicht ruhelos und bin nicht getrieben, bin einfach nur erschöpft, müde, ziehe mich zurück, weil alles einfach keine Zukunft, weil ich in der Zukunft alles nur noch schwarz sehe. Es hat keinen Sinn mehr alles. Das sind so diese zwei Seiten dieser Depression. Zukunftsangst. Wirklich, werde ich noch gesund, komme ich noch da raus? Kann ich meine Familie ernähren? Hält meine Familie noch zu mir? Wirklich, diese Aussichten und das alles, weil das einfach unerträglich teilweise macht. Entstehen, nicht bei jedem, aber bei manchen stehen natürlich auch Suizidgedanken. Teilweise natürlich auch erfolgte Suizidhandlungen. Weil manche beschäftigen sich dann mit den Gedanken über den Tod, über den Selbstmord, weil sie einfach keinen Ausweg sehen, weil sie einfach alles schwarz sehen. Und das sind schon Anzeichen, wo man wirklich Hilfe braucht. Sehr starke Anzeichen. Dazu kommen noch Schlafstörungen. Man schläft nicht mehr richtig, man grübelt nur noch viel. Grübelt eigentlich Tag und Nacht. Man vergisst zu essen, weil man noch keinen Appetit hat. Oder das Gegenteil, so wie bei mir. Ich esse umso mehr. Ich weiß nicht warum, aber ich habe so einen Fressdrang. Alles in mich hineinzustopfen. Warum auch immer, ich habe das bis heute noch nicht gecheckt. Das sage ich auch noch einen Grund, warum ich so dann zu viel zu mir nehme an Essen. Bis mir nachher schlecht wird wahrscheinlich. Ja, ich muss das mal abklären lassen, warum. Natürlich nehme ich auch zu, manche nehmen einfach ab. Das ist einfach so, das sind verschiedene Symptome der Depression. Natürlich gibt es noch mehr oder für andere depressive Krankheiten. Es gibt ja die manisch-depressive Krankheit zum Beispiel. Bei der manisch-depressiven Krankheit oder halt auch die bipolare Störung genannt, wechseln sich einfach die depressive Phasen. Dieselben Phasen, wie ich vorhin beschrieben habe, mit dem Negativen, wechseln aber auch die Phasen mit einem Hochgefühl. Und übermäßige Aktivität, das sind die manischen Phasen, das ist diese Euphorie. Und während der manischen Phase, in dieser euphorischen Phase, trauen sich die Betroffenen viel mehr zu, als normalerweise der Fall ist. Sie handeln oft unüberlegt und sind rastlos. Und solche Phasen können natürlich auch zur Selbstüberschätzung führen und können schwerwiegende soziale oder auch materielle Probleme von sich zur Folge haben. Es gibt Möglichkeiten. Es gibt Sachen wie, ja, man gerät auch in Kaufsucht zum Beispiel. Verschuldet sich. Aber weil man so manisch euphorisch ist. Und nachher kommt natürlich wieder der Wechsel zu der negativen Phase. Man ist total betrübt, man ist sich unsicher, man hat kein Selbstwertgefühl mehr, man sieht nur noch schwarz, man ist hoffnungslos, man hat keinen Antrieb mehr, vielleicht kein Appetit mehr oder auch zu viel Appetit. Das sind nur, wie gesagt, wie ich vorhin beschrieben habe, und das wechselt natürlich, das wechselt in einem gewissen Rhythmus und das ist auch wieder jeder Mensch unterschiedlich. Manchmal dauert das ein paar Tage, manchmal wechselt das auch in den Wochen. Das ist wirklich jeder unterschiedlich, da kann man auch nicht sagen, ja, das ist so der Durchschnitt, das funktioniert nicht. Symptome, die auf eine manischen Phase hinweisen, ist einfach, dass es übertriebenes Selbstbewusstsein und auch teilweise Größenwahn. Es ist ja nur so beschrieben, ich will nicht sagen, dass jeder größenwahnsinnig ist, aber es ist einfach so, man hat ein übertriebenes Selbstbewusstsein, man fühlt sich was Besseres auch. Und das ist auch nicht negativ gemeint, weil die Menschen können nichts dazu. Das ist einfach denen ihre Erkrankung und sie können das auch nicht handeln und auch nicht steuern. Verringertes Schlafbedürfnis. So ein Erholungsgefühl nur nach 3 Stunden Schlaf. Da fühlt man sich anscheinend erholt. Ich kenne das persönlich nicht. Ich kenne 1-2 Personen, bei denen es ist. Und nach von außen wirkt es einfach sehr anstrengend natürlich. Weil man auch in dem Augenblick, also man merkt schon, dass was mit den Personen was nicht stimmt. Man merkt das einfach auch durch das übertriebene Verhalten natürlich. Es ist nicht böse gemeint, aber man merkt es, man bekommt es mit. Und das macht einen unsicher, wie man sich verhalten soll, unsicher, wie man mit der Person umgehen soll, weil man nicht weiß, wie kommt man an sie ran. Man weiß nicht, ja, man ist überfordert mit der Situation. Das verstehe ich vollkommen, dass man überfordert ist, als Außenstehender mit einer Person zurechtzukommen, die manisch-depressiv ist. Sie kann wirklich nichts dafür und dafür gibt es nachher auch gute Behandlungsmethoden und auch teilweise Medikamente, auf die man zurückgreifen kann, die das alles lindern. Aber es ist manchmal schwierig, alleine auch dadurch, dass der Drang zum Reden groß ist bei den Personen. Es sind viel gesprächiger als üblich. Man merkt es, wenn man eine Person kennt, die sonst eigentlich nicht viel redet, zwischendurch ja, aber nicht viel, und auf einmal dann den Drang hat, wirklich zu reden und nicht zu verwechseln mit Drogen, mit Kokain zum Beispiel oder so. Also wenn die Person wirklich keinen Grund hat oder keinen Suchthintergrund hat, führt das meistens dazu, dass es eine manische Phase hin ist, also eine manische Depression ist. Die Person wird auch natürlich von Gedankenrasen überhäuft. Das heißt, es sind so Ideenflucht und subjektives Gefühl, dass die Gedanken rasen. Wirklich, man, die Person hat Mühe, ihre eigenen Ideen und die Gedanken klar zu ordnen und zu fassen, weil sie einfach nur davonrasen. Das ist wie so eine Überreizung, Überflutung von Gedanken, die einfach da sind und gleich wieder weg und zack, 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 immer so schnell. Und dadurch ist natürlich die Person auch ein bisschen zerstreut. Die Aufmerksamkeit wird einfach leicht zu unwichtig und zu belanglosen externen Reizen gezogen. Das heißt, sie hat auch Mühe, sich zu konzentrieren. Wenn irgendwas externe Reize da sind, dann wird sie sofort dahin gezogen, anstatt sich auf das, auf die Situation oder auf die Sache zu konzentrieren, die gerade jetzt da ist, ob es ein Gespräch ist zum Beispiel zwischen ihr und jemand anders. Bald ein externer Reiz kommt, fühlt sich dahin gezogen und dann ist die Aufmerksamkeit einfach nicht mehr da. Zunahme zielgerichteter Aktivitäten, entweder im Sozialen oder auf dem Arbeitsplatz, Schule, teilweise auch sexuell. Oder halt die psychomotorische Unruhe, sowie das Nervössein, dieses Hin- und Her-Trippeln mit den Beinen und Wackeln und so. Exzessive Beschäftigung mit angenehmen Tätigkeiten, die haben natürlich teilweise negative Folgen oder können höchstwahrscheinlich negative Folgen mit sich ziehen. Zum Beispiel ein ungehemmter Kaufrausch. Einfach Sachen kaufen. Man, in dem Augenblick kann man sich nicht bewusst werden, dass es auch finanzielle Folgen nachher mit sich führen kann. Dass man keine Miete mehr zahlen kann oder sonstige Rechnungen, weil man einfach zu viel Geld ausgegeben hat für Sachen, die man eigentlich nicht braucht. Oder törichte geschäftliche Investitionen. Das heißt, wenn man wirklich ein Geschäftsmann ist und tut einfach irgendwelche geschäftliche Investitionen tätigen, die eigentlich nicht sinnlos sind, die auch die Firma gefährden können zum Beispiel. Das sind alles nur so Beispiele, wieso Symptome sein können oder wie jetzt das Verhalten sein kann. Das ist mal so von der manischen Depression kurz gesprochen. Aber was löst denn eine Depression aus? Natürlich sind die Ursachen einer Depression nicht vollumfänglich geklärt. Dazu ist die Wissenschaft einfach noch ein bisschen, noch nicht weit genug. Da können natürlich mögliche Auslöser können natürlich sein, anhaltender negativer Stress. Auf der Arbeit zum Beispiel, klar, das ist immer ein Fakt oder ein Hinweis, dass es natürlich Depression auslösen kann, wenn der Körper dauerhaft unter Stress steht. Nicht nur der Körper, auch die Psyche. Der Stress kann natürlich sein, belastende Lebenssituationen, traumatische Kindheitserlebnisse, Überarbeitung, Burnout zum Beispiel. Auch wenn sich einige über Burnout lustig machen, wie ich schon in der Vergangenheit öfters gehört habe, Burnout, das ist doch die neue Volkskrankheit, das ist auch, manche machen sich das einfach zu einfach. Solche Sprüche höre ich dann natürlich. Aber Leute, die einen Burnout hatten, wissen, wie schlimm das ist. Diese ganzen Situationen und dieses anhaltende negative Stress führt irgendwann, wenn die anderen Krankheiten noch voranstehen, wie bei den traumatischen Kindheitserlebnissen steht meistens eine andere Krankheit daran, posttraumatische Belastungsstörung oder emotional instabile Persönlichkeitsstörung, wie ich das in den letzten Episoden schon mal angesprochen habe. Aber natürlich kann ein Symptom von der Depression dastehen. Das ist dann nicht praktisch keine eigene Diagnose, aber die Depression, depressive Phase oder das depressive Dasein ist dann vorhanden. Es deutet auch noch viel darauf hin, dass Personen mit einer höheren familiären genetischen Verletzlichkeit, das heißt, wenn in der Familie, ob Vater, Mutter, Großeltern schon mal jemals depressiv war oder halt auch psychisch krank war, dass es einfach oder eher, dass man eher in eine Depression rutschen, genauso in eine Depression rutschen kann, wenn das familiär genetisch schon vorhanden ist. Davon geht die Wissenschaft aus. Es gibt einfach Depressionsarten, wo, wie zum Beispiel die Winterdepression oder auch eine Hormonsituation, wie nach einer Geburt zum Beispiel, auch wie eine Art Depression wirken. Also die Winterdepression, das ist einfach, man hat zu wenig Licht, es wird zu wenig Vitamin D produziert und ausgeschüttet, was auch nahezu depressiven Phasen führt, genauso wie die postnatale Depression. Bei einer Geburt des Kindes zum Beispiel sind die Hormone so durcheinander, dass es auch zu depressiven Phasen kommt. Und allgemein überhaupt Hormonerkrankungen, wie jetzt die Nebenniereninsuffizienz zum Beispiel. Das ist auch nur ein Beispiel, weil ich das persönlich gerade habe. Die Symptome wirken oder ähneln auch einer Depression. Und was passiert im Kopf? Vieles deutet darauf hin, dass während einer depressiven Episode gewisse Neurotransmitter wie Noradrenalin, Dopamin oder Serotonin im Gehirn erschöpft sind. Es deutet einfach darauf hin, ich habe das jetzt gerade mal abgelesen, oft natürlich auch ist das Stresshormon Cortisol fehlgesteuert erhöht, was natürlich dafür sorgt, dass der Körper und die Psyche, also das Gehirn sich in einem permanenten Stresssituation befindet. Und Cortisol ist natürlich auf Dauer auch natürlich nicht gesund für den Körper und hat natürlich auch negative Eigenschaften. Weil das Cortison kann natürlich die Hirnstrukturen angreifen und die Stimmung, die Region angreifen, die Stimmung, Lern- und Gedächtnisfunktionen regulieren. Das mit dem Thema mit den Neurotransmittern weiß ich nicht ganz genau, weil es gibt verschiedene Studien. Ich bin jetzt kein Professor und Arzt und möchte mich da auch nicht drauf näher eingehen. Es gibt halt Studien, wo sagen, dass ein Ungleichgewicht von den Neurotransmittern im Gehirn herrscht. Es gibt aber auch Studien, die anscheinend kürzlich rausgekommen sind, wo ich welche kenne, die eine Arbeit darüber schreiben, dass es eigentlich noch nicht hundertprozentig bewiesen ist. Deswegen, da ist es halt wirklich so ein Graubereich, man weiß es noch nicht genau. Auch wenn viele sagen, ja, es könnte das stimmen, es ist eigentlich noch nicht ganz hundertprozentig erforscht. Was erforscht ist natürlich mit dem Cortisol zum Beispiel, was ich vorhin erzählt habe, das kann da wirklich auf Dauer die Strukturen schrumpfen lassen. Deswegen ist immer wichtig zu schauen, wenn man zu viel Cortisol im Körper hat, dass man das auch irgendwie reduzieren kann. Bei mir war das anscheinend so, dass ich als Kind in meinem traumatischen Erlebnis so viel Cortison ausgesetzt war, körpereigenes, dass natürlich eventuell ein paar Hirnstrukturen schon geschädigt worden sind. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Da müsste ich mal irgendwann mal untersuchen lassen, MRI-Funktion und so. Weiß ich noch nicht. Was ich aber weiß, ist, dass dadurch meine Nebennierenrinde natürlich geschwächt worden ist. Das ist jetzt mein Stand. Ich habe jetzt im März erst eine Untersuchung beim Endokrinologen, wie es jetzt mit meiner Nebennierenrinde aussieht und mit meinem Cortisol aussieht, dann weiß ich natürlich mehr. Vielleicht weiß ich dann auch über mein Gehirn mehr. Aber das ist im Moment so der Stand, wo ich jetzt bin, dass halt Cortison in zu hohem Maß natürlich auch dazu führen kann, dass ein Cortisonausfall nachher gibt. Das ist aber das Thema Hormone, da komme ich nochmal extra auf eine Episode drauf ein. Deswegen ist es halt wichtig, die Depression möglichst intensiv psychiatrisch behandeln zu lassen. Denn nur so kommt man raus. Nicht nur mit Medikamenten. Medikamente ist einfach nur ein Ziel zu unterstützen. Die Hauptkunst in der Therapie ist einfach, die Depression zu verstehen, Wege zu finden, aus der Depression rauszukommen. Mit Entspannungstechniken. Man kann wirklich nur, wieder ich kann nur wirklich darauf hinweisen, Entspannungstechniken, Achtsamkeit und andere kognitive Therapiemöglichkeiten, dass man wirklich aus dieser Depression rauskommt, dass man sie erkennt, dass man wieder lernt, dass es nicht alles schwarz-weiß ist, sondern wirklich auch bunt ist und dass sich das Leben zu leben lohnt. Eine Depression sind behandelbar. Was ist zu tun? Angehörige müssen einfach wissen, dass eine Depression eine Krankheit im medizinischen Sinne ist. Und das sollten natürlich aber auch Betroffene wissen oder ja, Betroffene sollten auch lernen, dass man eine Depression, dass eine Depression eine medizinische Erkrankung ist und dass man es aber behandeln lassen kann. Mein Verdacht auf eine Depression ist immer umgehend einen Arzt oder Psychiater zu konsultieren. Also wirklich nicht nur ein Psychiater, auch ein Psychotherapeut. Ein Psychiater ist halt immer derjenige, der ein bisschen mehr machen kann. Der kann auch mit Medikamenten handeln, der kann aber auch das mehr machen als ein Hausarzt zum Beispiel. Mit Einweisung, Klinik und so Sachen. Ein Psychiater kann natürlich auch zu einem Psychologen überweisen, das kann der Hausarzt aber auch machen. Wenn man Psychiater meistens nicht gerade kurzfristig verfügbar ist, stehen auch ambulante psychiatrische Institutionen von Kliniken zur Verfügung. Das heißt, man kann sich eigentlich in jedem Ambulatorium wenden, man kann sich auch in jede Krisenintervention wenden. Es gibt immer einen Notfallpsychiater, es gibt immer auch einen Notfalltherapeuten in den Kliniken, die Tag und Nacht arbeiten, an die man sich wenden kann. Man hat wirklich die Möglichkeit, je nachdem, wo ihr wohnt und wie das auch heißt, einfach mal nach einer Krisenintervention zu suchen, psychiatrische Krisenintervention. Und dort gibt es meistens so Notfallnummern, an die man sich wenden kann, wo man auch dann ein Gespräch anfordern kann. Wie gesagt, wenn es Tag ist, Nacht ist, am Wochenende. Man kann immer jemanden erreichen und ein Krisengespräch oder ein Gespräch anfordern. Ob man betroffen ist oder auch nicht betroffen ist. Und von da aus kann man dann bessere Entscheidungen treffen. Und meine Erfahrung ist einfach das, je nachdem, wie stark die Depression ist, nehmt euch Auszeit in einer Klinik. Wenn ihr noch nie Erfahrung habt, noch die Therapieerfahrung habt, versucht. Also nur eine Empfehlung, es ist kein Muss. Jeder kann es selbst entscheiden, was er möchte. Aber meine persönliche Empfehlung ist wirklich, kurzfristig erstmal auf eine stationäre Aufnahme zu gehen, um erstmal einen Überblick verschaffen zu können, was habe ich. Was sind für Möglichkeiten. Ein bisschen stabil werden, mal zur Ruhe kommen, bisschen runterfahren, ein paar Techniken, kleine Techniken üben und dann schauen, ob es ambulant weitergeht. Aber wirklich bei einer vernünftigen Abklärung ist es besser, stationär zu gehen. Auch wenn man jetzt gewisse Gedanken hat, wie es ist alles schwarz-weiß, ich habe keine Lust mehr und mag nicht mehr und wirklich so schlimme Gedanken kommen, ist wirklich das Beste. Lasst euch helfen, geht in eine Klinik. Ihr seid da geschützt, ihr seid dort, euch kann nichts passieren, ihr seid wirklich in einem guten Umfeld und lasst euch helfen, das ist wichtig. Denn Aufklärung ist allgemein wichtig für jeden, für Betroffene, aber auch nicht Betroffene. Weil für Außenstehende ist einfach die Krankheit Depression oft nur schwer zu verstehen. Betroffene verhalten sich einfach anders als gewohnt und sie können sich nicht mehr zusammenreißen, sie können sich nicht mehr entscheiden, die kommen morgens nicht mehr aus dem Bett raus, obwohl sie auch nicht schlafen können. Und es ist einfach von außen schwierig zu beurteilen, was hat die Person. Deswegen ist Verständnis, Geduld und Wissen gefragt. Und man kann sich als Angehöriger oder auch als Betroffener, man kann sich informieren, man kann sich beraten lassen, wirklich aufklären lassen über Depression und die psychische Krankheit. Das sind wirklich daher dringend notwendig. Weil nur wenn man es verstehen lernt, wenn beide Seiten verstehen lernen, was das ist, was passiert mit mir, was geht in mir ab oder was geht in meinem Partner ab. Auch wenn er selber noch nicht viel groß darüber reden kann, aber einfach das Aufklären, was passiert ab, im Gehirn, im Körper, in meinen Gedanken, in meinen Gefühlen, ist es viel einfacher nachher zu handeln. Von beiden Seiten. Und meistens bräuchte man oder braucht man einfach die Unterstützung vom Außenstehenden, weil die, wenn sie sich informiert haben, auch vielleicht ein bisschen besser geschult sind, sage ich mal so hinten jetzt hingestellt, also ein bisschen besser die Perspektive haben, den Blick dafür haben, wie verhält sich mein Partner oder mein bester Freund oder beste Freundin, weil sie mit einer ganz anderen Perspektive dran gehen, als wenn man gerade selbst in dieser Phase ist. Man sieht einfach, man hat die eigene Perspektive nicht mehr, man sieht nur noch schwarz-weiß, man sieht auch vielleicht nur noch schwarz und kann selber auch nicht mehr gerade urteilen. Und deswegen ist es immer hilfreich, wenn man jemanden von außen hat, der praktisch die Perspektive, also den Blick auf eine andere Perspektive werfen kann und sagen kann, okay, ich merke an deinem Verhalten oder sonst irgendwas, na, da ist irgendwas, da müssen wir jetzt genauer schauen. Deswegen ist so eine Zusammenarbeit immer wichtig. Und auch so eine Zusammenarbeit ist wichtig zwischen Betroffenen und dem Therapeutenteam und Pflegeteam. Es will niemandem was Böses. Es wollen eigentlich alle nur helfen. Und wichtig ist, Pflegeteam und Therapeuten sind auch nur Menschen. Es sind keine Götter in Weiß, es sind einfach Menschen. Und manchmal kommt man mit einem vom Pflegeteam nicht zurecht. Vielleicht ist mal einer vom Pflegeteam, auch der hat mal schlechte Laune und hat mal einen schlechten Tag. Natürlich ist es nicht fair gegenüber, wenn er dann die Laune an den Patienten auslässt. Das ist auch nicht professionell, aber im Endeffekt, wir sind alles Menschen. Und ich habe irgendwann gelernt, auch mal sachlich zu sagen, das passt mir nicht, wie sie jetzt mich behandeln. Wie gesagt, es sind alles nur Menschen und jeder macht Fehler. Und das ist gut, wenn man drüber redet. Und manchmal ist aber auch das Verhalten des Betroffenen schwierig. Und irgendwann hat man auch kaum noch Geduld dafür. Weil auch der Betroffene sich manchmal weigert und wehrt gegen eine Hilfe. Einfach aus dem heraus, vielleicht möchte er auch weiterhin Mitleid baden und möchte nichts verändern. Es ist einfach immer schwierig. Es ist wirklich schwierig, weil manche Menschen brauchen länger als andere, bis sie überhaupt verstehen, was sie haben, bis sie überhaupt verstehen, was ändern zu können. Es ist einfach, man ist zu sehr stark auf seinen Emotionen fixiert. Das Thema Emotionen kommt auch noch in den nächsten Folgen dran. Da wird genau erklärt, Unterschied Emotionen, Gefühle, was in einem abgeht. Aber manche sind einfach von ihren Emotionen so gesteuert, dass sie auch Mühe haben, da rauszukommen. Und da ist es manchmal auch wichtig, wenn man therapeutisch gerade nicht rankommt, mit einem guten, beruhigenden Medikament zu arbeiten. Ob es pflanzlich ist oder nicht pflanzlich, das spielt keine Rolle. Das ist da jetzt dahingestellt. Ich nehme meistens pflanzliche Präparate. Manchmal, wenn es nicht anders geht, nehme ich halt auf Reserve Benzodiazepine, sprich Temesta oder halt in Deutschland Tavo genannt. Einfach um mein Hirn und meine Struktur, meinen Körper ein bisschen runterzufahren, weil ich selber nicht mehr in der Lage bin zu handeln gerade. Und nur dann, und dann am nächsten Tag mal den Blick, die Perspektive wechseln und schauen, was ist passiert. Auch zusammen mit Außenstehenden. Und wenn man ganz am Anfang ist, klar, es ist viel, man wird viel überflutet mit Wörter, mit Diagnosen, mit sonstigen Sachen, man muss es erstmal verarbeiten, verstehen lernen, das ist vollkommen klar und manchmal ist man überfordert in der Situation und dann will man einfach nur noch fliehen, diese Flucht. Ich kenne das selber, die Flucht aus der Klinik, weil einem alles zu viel ist, weil man zu viel Inputs hat, weil man gerade auch nicht verstehen kann, dass man selber eigentlich was ändern muss. Es ist wie so eine Überflutung, so eine Reizüberflutung und das führt manchmal zur Flucht. Flucht führt aber manchmal wieder zu Schamgefühlen. Und es ist so ein Teufelskreis. Aber am Anfang ist es vielleicht ganz normal und dann sollte man auch niemanden dadurch niedermachen und beschimpfen, bestrafen, weil das ist ein ganz normaler Reflex. Jeder hat einen Fluchtreflex, wenn man überfordert ist. Das ist in uns drinne. Das Wichtige ist einfach, dann die Sache trotzdem ernst zu nehmen, kurz in Ruhe zu kommen, auch wenn es ein paar Tage, Wochen dauert, in die Ruhe kommen und dann einen Neustart versuchen. Aber nur wenn man neu startet, schafft man das auch irgendwann raus. Wenn man aufgibt, kommt man aus der Situation nicht mehr raus. Und daher ist das Wichtigste, die Aufklärung über die Krankheit ist sehr notwendig. Also bald wirklich alle akzeptiert haben, auch die Menschen im Umfeld akzeptieren haben, dass Depression eine reale und eine vielfältige Krankheit ist, öffnen sich auch die Wege zur Befreiung von Schuld und Scham. Und dadurch haben Erkrankte auch viel mehr größere Chancen, gesund zu werden. Weil wirklich, wenn jeder versteht, auch die, die skeptisch sind, wenn alle Menschen verstehen, auch der Betroffene natürlich, was eine Depression ist, dass es wirklich eine reale Krankheit ist, die vielfältig ist, die man nicht in eine Schublade stecken kann, dann hat man erst die Möglichkeit, richtig zu handeln und der Betroffene hat die Möglichkeit, sich zu entwickeln und zu entfalten. Wenn alle miteinander arbeiten, wirklich Hand in Hand, macht es einfach viel entspannter. Es ist eine größere Chance, um wirklich gesund zu werden. Und das ist das Wichtigste. Und das ist das, wo ich immer sage, die Zusammenarbeit. Egal, ob mit Nachbarn, Behörden, oder alle sollten zusammenarbeiten. Alle. Es sollte keiner wirklich abgestempelt werden und sagen, ah, psychisch krank und fertig, unter Schublade gesteckt. Weil das macht mit uns noch viel schlimmere Sachen. Das löst in uns viel schlimmere Sachen aus. Und dadurch wird nachher die Reaktion und Aktion des Betroffenen viel schlimmer. Und das ist das, wo mir wichtig ist. Es sollte jeder zusammenarbeiten. Nur dann funktioniert alles. Dann funktioniert auch wirklich, dass man gesund werden kann. Dadurch wird es auch besser, dass man auf dem Arbeitsmarkt besser natürlich. Das heißt, man fällt weniger aus. Krankenkassen werden weniger belastet. Das sind eigentlich so Punkte, die einem klar sind. Das sind nur einige Punkte, die ich jetzt genannt habe. Aber das sind eigentlich logische Punkte. Aber irgendwie wird trotzdem noch dagegen angekämpft. Zumindest was das Thema Depression, aber allgemein die ganzen psychischen Erkrankungen. Es wird einfach ein Kampf dagegen geführt, anstatt sich zu öffnen und zu sagen, okay, es stimmt, das passt, wir unterstützen. Und deswegen, nochmal gesagt, deswegen mache ich den Podcast, um aufzuklären über jede Art der Erkrankung von der Psyche her und auch über jede Art der körperlichen Erkrankung und wie es nachher in Zukunft einfach der Wunsch ist, wie es sein sollte. Nochmal gesagt, ich will keinem mit dem Podcast oder auch mit den Themen schlecht machen, möchte keinen runterziehen. Ich möchte einfach, dass wirklich jeder das versteht, betroffen wie nicht betroffen und dass man auch zusammen handeln kann. Dadurch wird einfach alles besser. Auch wenn ich mich gerade ein paar Mal wiederhole, ich weiß das, aber nur dadurch wird alles viel einfacher. Das war es jetzt mal zum Thema Depression. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie mir einfach über meine Facebook-Seite Wir sind nicht anders oder per E-Mail nicht-anders@gmx.ch und dann werde ich auf die Fragen eingehen. Entweder persönlich, wenn es eine persönliche Frage ist. Wenn aber eine Frage ist, wo ihr denkt, ja, das kann ruhig in eine nächste Episode reinkommen, schreibt mir das dazu und dann mache ich dann eine Episode, wo ich wirklich nur noch die Fragen beantworte, wo ich auf die Themen der Interessenten eingehe und das dann da mit denen bespreche. Wie gesagt, ich bedanke mich und hoffe, bis aufs nächste Mal. Tschüss, euer Jörg.